Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 52. Episode des NET-Podcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Zusatzfunktionen im Abo-Modell, Tyrannei des Datenschutzes und Schweizer Bericht zur Chatkontrolle. Wir nehmen am Donnerstag, 31. Oktober 2024 auf. Ich bin Jörg.
Mein Name ist Sven.
Und ich bin Kire.
Und ich darf gleich wieder übernehmen mit dem ersten Thema Zusatzfunktionen im Abo-Modell. Oder auch englisch gesagt, die sogenannte Subscription Economy. Also wie man Geld verdient über Abos. Abos als solches gibt es ja schon ewig. Man könnte zum Beispiel auch die Miete für die eigene Wohnung als Abo verstehen und vom Handy kennen wir das überall. Aber in den letzten Jahren ist ein neuer Trend dazugekommen, dass man nämlich bei der Hardware Teile der Funktionalität erst im Abo-Modell dazu bekommt. In der Schweiz, das neueste Idee in dieser Richtung kommt vom V-Zug. Das ist ein Hersteller für Haushaltsgeräte, bekannt für Geschirrspüler, Kühlschränke etc. Und die sind jetzt nach ihrer eigenen Aussage in einer Pilotphase. Die Idee dahinter ist, dass man ein Gerät kauft, relativ günstig mit den Basisfunktionen, aber dann Spezialfunktionen noch dazu kaufen oder eben in einem Abo eigentlich ja so monatsweise dazu bestellen, dazu mieten kann. Sei das nun ein Spezialprogramm, um die eigenen Biergläser so zu spülen, dass sie nachher einen schönen Schaum bilden, sei das für einen Steamer, der spezielle Gourmet-Kochprogramme einprogrammiert hat, die nicht allen zur Verfügung stehen, etc. und so weiter. V-Zug will hier einen Trend, den es schon in anderen Bereichen gibt, auch selber ausprobieren. Und das Ganze wird natürlich ein bisschen kontrovers diskutiert. Zum einen können Sie so, also die eigenen Aussagen, Ihre Produkte, wenn man sie ohne Zusatzfunktion haben will, ein bisschen günstiger abgeben. Und da kann jeder individuell sagen, was er noch zusätzlich will. Also, wenn jetzt einer ein begnadeter Hobbykoch ist, wird er wahrscheinlich bereit sein, hier etwas im Monat auszugeben. Aber jemand, der den größten Teil außer Haus isst und nur selten mal für sich was in den Tiefkühler, vom Tiefkühler in die Mikrowelle schiebt, der wird wahrscheinlich dankend verzichten. Also hier gibt es mehr Auswahl. Das könnte nach Ihren eigenen Aussagen auch für Mietwohnungen sinnvoll sein, dass der Vermieter eine günstige Maschine ohne Funktion den Mieter verkauft, oder nein, eben nicht verkauft, vermietet, hinstellt.
Du hast mal eine Küche, du kannst sie aber nicht brauchen, du musst zuerst noch ein paar Lizenzgebühren abdrücken.
Ist eine schöne Ausrede, oder? Weil selber nicht kochen kann.
Haben wir leider ich nicht möchte im immer ein Thema mal zuerst auf der freundlichen Seite vorstellen, dass gewisse Businessmodelle das natürlich ausnutzen, bis zum geht nicht mehr. Keine Angst, das ist in meiner Recherche natürlich auch inkludiert. Nein, die Idee ist natürlich wirklich, dass der Vermieter hier die Preise tiefer ansetzen kann und der es will, mehr haben will. Aber wir haben das schon in anderen Bereichen gesehen. In Deutschland war das eine große Diskussion bei Autos, dass auch die nur mit Basisfunktionalität ausgeliefert werden, aber zum Beispiel die Heizung des Lenkrades irgendwie 50 Euro im Monat kostet, die des Sitzes dann schon 30. Und bei Porsche gab es für eine LED-Matrix-Licht 38 Euro im Monat. Ab fix kostet das ab Werk 1560 Euro. Also teilweise wird hier natürlich schon ein bisschen damit gespielt, will man den Leuten das Produkt günstig verkaufen und dann im Nachhinein, so nach dem Motto, ja, jetzt haben sie es ja schon gekauft, wieso wollen sie nicht gleich alles nutzen, das aber noch hinterher schieben. Wir kennen das aus anderen Bereichen, also zum Beispiel Software. Früher, Adobe ist ein bekanntes Beispiel, hat man die Software als Paket gekauft und hat dann volle Rechte. Ein Profi-Nutzer, der damit Geld verdient hat, der hat wahrscheinlich jedes Jahr das Update gekauft, weil er damit auch Geld verdient. Und ein Gelegenheitsnutzer, der hatte wahrscheinlich alle 5 Jahre mal irgendwo ein Abo oder ein Upgrade wieder gekauft. Heute kann man das in der Art gar nicht mehr. Man muss so dann häufig auch sehr teure Abos nehmen, wenn man die nutzen will. Jetzt, du hast vorher gerade so gelacht, Kere. Was löst das bei dir aus, dieses neue Businessmodell?
Ja, interessant ist, es ist auch gar nicht so neu. Also ich mag mich erinnern, bereits in den 90er Jahren Großcomputer angeschafft zu haben. Da war der Preis so, die Bestellung war so, dass da irgendwie 4 CPUs mitbestellt worden sind. Im Gerät drin waren aber 10 oder 12 und du konntest dann die zusätzlichen CPUs über Lizenzen freischalten lassen. Also das heißt, und das finde ich dann eigentlich krass, wenn man ja tatsächlich noch irgendwie Zusatzfunktionen sich erwirbt, ist ja das noch eigentlich das eine, aber in diesem Fall ist die Funktionalität oder die CPUs, die werden bereits ausgeliefert. Also sie waren im Gerät drin, man konnte sie einfach nicht verwenden, weil man halt eben nur für 4 gezahlt hat. Aber die Herstellungskosten und ausgeliefert waren sie, aber sie waren halt einfach noch blockiert.
Also das ist jetzt
blockiert.
In diesen Modellen auch so. Also wenn ich bei VZUG eine solche Maschine kaufen würde, würde sie en bloc kaufen mit allem drin. Und wenn ihr dann das freischalten wollt, dann braucht das wahrscheinlich Internetverbindung oder vielleicht einen Freischaltcode. Aber sicher kein Handwerker, der vorbeikommt und mit dem Schraubenzieher was rausnimmt und wieder reinschiebt. Das Gleiche bei diesen Automodellen. Also die Sitzheizung ist da. Also die Logik natürlich, und ich versuche hier wieder positiv zu starten. Für einen Hersteller von Geräten ist es wahrscheinlich einfacher, eine Produktionslinie zu haben, die alles zusammenstellt, integriert. Es ist alles zusammen getestet und dann Funktionalität zu deaktivieren. Also einen riesen Auswahlprozess haben, ich sage in der Geschirrspülmaschine, obwohl die Maße genau gleich sind, kommt das Mainboard rein, dort dieser Sensor, dort dies. Unter Umständen ist der Zusatzaufwand, das alles aufeinander abzustimmen und selektiv zusammenzubauen, viel höher, als wenn er sagt, hey, ich liefere alles aus und mache das softwaremäßig unbenutzbar.
Aber schön ist anders, ne?
Schön ist anders, aber das ist natürlich in unserer Welt der Massenproduktion. Sobald du mal eine Produktionslinie auf Masse trimmen kannst, ist das alles billiger als wirklich feingetunte Einzelanfertigungen.
Ja, du aus Sicht von VZUG oder von Porsche total verständlich. Du kannst ein Produkt für einen Einmalpreis verkaufen. Und die Tendenz geht ja leider dazu hin, dass man weniger auf Eigentum setzt. Also wir sind ja eine Generation, die hatte noch CDs in diesem lustigen CD-Ständer und war dann froh, die Musik zu haben. Heutzutage hast du die halt nur noch als Nutzungsrecht. Auch da erwirbst du halt am Ende des Tages nur Nutzungsrecht. Ich fühle mich da immer, also so persönlich, ich fühle mich da erstens immer so ein bisschen beschissen, weil ich irgendwann vergesse, wo ich überall Abos habe. Und du bezahlst da, das wird irgendwie abgebucht vom Konto. Und du hast das, weißt das nicht und... Also da eine Maschine zu haben und zu wissen, die kann eigentlich mehr. Du kannst die bloß nicht nutzen, weil du jetzt die 15 Stutz extra nicht bezahlen möchtest oder die 20. Weil du so irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl und dann ja, du brauchst dann auch sicherlich eine Internetverbindung. So, meine früher war das mit Lizenzcodes oder so, ne? Du hattest ja dann irgendwie Software auch erworben, dann hast du bei Software musstest du immer so einen Lizenzcode oder Hardware war auch so.
So einen Dongle anschließen, das war noch das Maximum, ja.
Ja, da musstest du, also meine, das ist ja nicht so neu, aber natürlich jetzt mit den IoT und ständigen vernetzten Geräten ist natürlich klar, dass du total Begehrlichkeiten nutzt.
Sven, darf ich dir sagen, dass du nicht mehr der Allerjüngste bist? Weil in Deutschland eben die Bezug auf die Autos haben sie auch die Umfrage gemacht, findet ihr das gut oder schlecht? Und 60%, also eine Mehrheit, war dagegen, gegen solche Mietmodelle. Wohlgemerkt, bei den Jungen war das eher andersrum. Also die waren viel mehr, ja, leger eingestellt und akzeptierten das viel eher als ältere Leute. Also die heutige Generation, die hier heranwächst, ist sich viel mehr daran gewöhnt, in Abos, in Mieten, in Leihen zu denken, als ich besitze ein Gerät und darf alles machen mit dem, was ich will.
Ja, also ich denke, es ist halt eben schon ein Unterschied. Also wenn du einen Service bietest, indem, wenn jetzt deine Maschine, also du entwickelst ständig neue Rezepte, die dann irgendwie deine Maschine neu kann und du hast auch Aufwände dafür und du kriegst dann in dem Sinn ja eben auch Zusatzfunktionen, eben, dass du über dieses Abo-Modell dann vielleicht eben diese neue Rezepte dann bekommst, die du dann zusätzlich irgendwie mit dieser Maschine umsetzen kannst, dann kann ich das noch eher nachvollziehen und verstehen, weil dann hast du hast Aufwand, du betreibst das weiter, ich kriege dann auch wirklich tatsächlich etwas dafür. Aber eben im anderen Fall, wo die Maschine das schon kann, wo es eine schon ausgeliefert worden ist, wo die Kosten eine schon entstanden sind, um das herzustellen, da habe ich viel größere Mühe, um das nachvollziehen zu können, dass man das so macht. Weil halt eben diese laufenden Aufwände, die dann diesen Preis oder dieses Abo rechtfertigen, eben eigentlich nicht bestehen.
Und du bist jetzt damit schon sehr nahe an der Argumentation der von New Jersey, einem Staat in den USA,
okay,
die diese Problematik auch angehen, auch wieder bezogen auf diese Mietmodelle jetzt bei Autos. V-Zug hat in Amerika ja nicht wirklich viel Einfluss, aber Autos werden dort gekauft, auch deutsche. Und dort ist es wirklich die Frage, den genauen Stand kenne ich nicht, aber es ist ein Gesetz in Erarbeitung, die genau solche Ausstattungsfunktionen, bei deren Nutzung keine Kosten für den Hersteller entstehen, die darf man nicht in einem solchen Abo-Modell machen. Also jetzt die Sitzheizung, die ist fest eingebaut und den Mehrverbrauch, den hat ja der, der das Auto tankt oder neu auflädt, aber nicht der Hersteller. Also die dürfen sie nicht im Abo-Modell verkaufen. Wenn sie jetzt aber zum Beispiel der Hersteller irgendwie noch ein besseres Navigationssystem ihnen anbietet, das ja permanent Verkehrsdaten analysieren muss und auch Daten streamen muss, das hingegen schon. Und sie haben auch gesagt, was sie nicht stört, ist, wenn das ausgeliefert wird, deaktiviert und eine Einmalgebühr das aktiviert. Also wenn jetzt du Sitzheizung eingebaut hast und du kannst am Anfang noch sagen, irgendwann mal sagen, hey, jetzt zahle ich 200 Euro oder Dollars und dann ist es für ewig freigeschaltet. Das ist auch nicht in ihrem Fokus. Aber genau das, sie haben keinen Aufwand mehr, aber können dich monatlich abkassieren. Das ist bei ihnen jetzt im Fokus.
Ich finde das total nachvollziehbar. Also wenn du einmal dafür bezahlst, also die Funktionalität ist ja vorhanden, da ist irgendein Herstellungsaufwand entstanden, dann bezahlst du einmal, weil du jetzt Geld hast oder aus irgendwelchen Gründen oder merkst, im Winter ist dir der Hintern zu kalt, legst du Geld auf den Tisch, kannst du sie nutzen. Die Abo-Modelle haben ja den Nachteil, dass du permanent bezahlst, abgezockt wirst. Ich müsste jetzt mal nachschauen, wie viel Personen noch ein AOL-Abo haben. Tatsächlich, AOL macht noch richtig Geld mit diesen alten, diese CDs, die da immer rumgeschickt wurden, mit AOL-Code, 10 Minuten und so ein Zeug. Ich habe das irgendwann mal gelesen, die machen richtig viel Geld noch damit, weil einfach die Leute nicht wissen, dass sie ein Abo haben, das auf ihrem Konto auch nicht checken. Ich meine, wenn du da 9 Stutz abgebucht bekommst, du guckst ja nicht hin, so hast du ja nicht im Blick.
Das ist auch eine Problematik. Früher, als man jede Rechnung monatlich bekommen hat und auf die Post musste, um das zu bezahlen, hatte man alles jeden Monat mal gesehen. Aber wer kontrolliert seine monatlichen Bankabrechnungen detailliert? Und unter Umständen hast du beim gleichen Anbieter 2 Abos, die du sinnvoll findest und ein drittes, das nicht mehr brauchst, aber dir ist es gar nicht mehr bewusst, dass das im Gesamtpreis drin ist. Also auch da gibt es Umfragen, dass die einen haben es gesagt, dass 42% der Konsumenten Services haben, von denen die sie gar nicht mehr nutzen. Ich glaube fast, oder du hast das auch in der Vorbesprechung gesagt, Kevin, wahrscheinlich ist das eher gegen 100%. Wenn wir alle mal durch unsere Finanzen durchgehen würden und ganz klar sagen, brauche ich nicht. Ich glaube, jeder von uns könnte wahrscheinlich den einen oder anderen Service wieder abbestellen. Da noch ein kleines Stichwort abbestellen, auch das ist so eine Sache. So Online-Services machen es einem sehr einfach, eine Ware zu bestellen, ein Abo zu eröffnen. Aber relativ schwierig, das wieder loszuwerden.
Ja, da gibt es ja auch das Beispiel von Sunrise in der Schweiz, bei dem die Handy-Abos nicht mehr per Post oder eingeschriebenen Brief gekündigt werden können, mindestens wenn man den AGBs folgt, wobei da, so viel es mir ist, das letzte Wort und auch vor Gericht noch nicht gesprochen ist, ob das überhaupt so rechtlich zuhaltbar ist. Meine Vermutung ist eher nicht.
Auch in Amerika versucht man diesem Trend ein bisschen entgegenzuwirken. Die Federal Trade Commission, FTC abgekürzt, hat hier jetzt ein Gesetz durchgebracht, Click to Cancel. Und die Grundidee ist, dass man mit den gleichen Anzahl Klicks, mit denen man ein Abo abschließen kann, sollte man es auch wieder loswerden können. Das klingt sehr vernünftig, aber Gesetzgebung muss ja nicht immer allgemeinverständlich sein. Jetzt noch ganz kurz rechtlich. In meiner Recherche hatte ich das Zitat von Pascal Rey, Juraprofessor an der Uni Freiburg, gelesen. Im Rahmen der Vertragsfreiheit darf man Verträge so ausgestalten, wie man will. Also die würden hier sagen, ja, wenn das einer unterschreibt, dann ist es ja gut. Andererseits gibt es auch noch den Grundsatz nach Treu und Glauben. Und wenn man eigentlich davon ausgeht, man hat etwas gekauft, sollte das ja auch einen gewissen Wert haben.
Ja, da kommen sicherlich so Verbraucherschutzüberlegungen. Also eine Waschmaschine als leeren weißen Kasten zu verkaufen, den Metallwert plus Gewinnmarge und dann zu sagen, du darfst zusätzlich Waschfunktionen erwerben, dürfte sicherlich nicht zulässig sein. Und die Frage, also jetzt rechtlich, die müssen ja, wenn sie das entsprechend machen, in den Verträgen sich ja vorbehalten und absichern, dass du diese Funktion nicht einfach so freischaltest, weil du erwirbst ja eine Waschmaschine, die, also das Eigentum an einer Waschmaschine, den Gegenstand mit Software, das dürfte eine körperliche Sache sein, weil die miteinander verbunden ist und du gewirbst erstmal alles damit. Die gehört auch alles, möglicherweise als Eigentum. Oder die müssten sich vorbehalten, dass du einen Teil davon nicht hast und müssen ja über irgendwelche Lizenzverträge das absichern. Also wie das dann am Ende des Tages, also wir kommen ja alle so, wir hatten vorhin, dass ich schon ein bisschen älter bin, wir kennen ja alle diese Softwarebeschränkungen und so weiter und vermutlich alle drei, die am Tisch sitzen, haben sich darum in früheren Jahren relativ wenig gekümmert, sondern man hat sich dann irgendwie damit besorgt, dass man versucht hat, diese zu umgehen. Die gleiche Möglichkeit wird ja sicherlich bei diesen technischen Geräten auch sein, wenn die nicht am Internet angeschlossen sind. Also wie, rechtlich könnte es durchaus einige Fragen aufwerfen, ohne dass ich jetzt irgendjemanden hier anstiften möchte.
Also kurzum, es wird kompliziert. Die Möglichkeiten des Internets geben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, irgendetwas Gutes wie Schlechtes damit anzufangen. Zum Schluss noch ein kleines Schmankerl zu dem Thema. Wie gesagt, die deutschen Autohersteller haben eben wollen Sitzheizungen vermieten. Das hat dann den Autohersteller Dacia, der eher für Budgetmodelle bekannt ist, zu einer kleinen Werbeaktion verleitet. Die haben nämlich ihren Besitzern von ihren Autos eine Sitzheizung verschenkt in Form von Wärmeflaschen. Natürlich mit allen Hinweisen, dass das Wasser nicht kochen darf, nur 2 Drittel gefiltert etc. Aber sie haben hier die Marketingabteilung ein bisschen auf Hochtouren gehen lassen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema.
Wir kommen zu dem Thema, was ich überschrieben habe mit Tyrannei des Datenschutzes. Warum es so ist, kommen wir gleich und diskutieren wir gleich. Das Thema, Anlass des Themas ist ein Schlussbericht des EDIP, der veröffentlicht wurde, den ihr euch auch gerne durchlesen könnt. Und zwar betrifft es die Bearbeitung von Personendaten von Ricardo-Nutzerinnen und Nutzern durch die Ricardo AG und die TX Group, die früher mal die Tamedia war. Das Thema läuft schon, was denkt ihr, wie lange? 2016.
In der Zwischenzeit haben wir ein neues Datenschutzgesetz verabschiedet.
Auch das ist ein richtiger Hinweis, auch das spielt hier eine Rolle, interessanterweise. Also gut, kann man sicherlich fragen, warum braucht der EDIP hier 8 Jahre, um so einen Sachverhalt zu ermitteln. Die Tamedia Group ist seit 2019 die TX Group. Und sie führte dann 2019 einheitliche Datenschutzbestimmungen bei allen ihren Untergruppen oder ihnen zugehörigen Unternehmungen ein, unter anderem auch bei der Ricardo AG. Dann wurden die Kunden über die Änderung der Datenschutzbestimmung informiert und die haben sich dann bei dem EDIP beschwert. Interessanterweise am 12. Juli 2017, das kann man in dem Bericht lesen, gab es die Beschwerden bei dem EDIP. Und jedenfalls damals hat er sehr schnell reagiert und zwar innerhalb einer Woche nach den Beschwerden hat er dann eine Anforderung an Ricardo zur Stellungnahme geschickt. Der Grund für die Beschwerden der Betroffenen waren, dass die gesagt haben, ihnen würde die Zustimmung zur Datenweitergabe zu Marketingzwecken abgenötigt werden, indem ein Widerspruch gegen die Datenschutzbestimmungen dazu führt, dass die Mitgliedschaft bei Ricardo aufgelöst wird. Stichwort Koppelungsverbot. Fanden die Nutzer nicht so witzig und der EDIP offenbar auch nicht. Dann gab es dieses eingeleitete Verfahren und ihr findet dann auch in dieser Stellungnahme, dass zwischen den 12.07.2017 und dem 11.04.2024, an dem der Bericht veröffentlicht oder fertiggestellt wurde, da gibt es eine Chronologie, die weist auf einer DIN A4-Seite, gibt der EDIP bekannt, welche Sachen da passiert sind, insgesamt 47 chronologische Ereignisse. Das heißt also, das Verfahren war offenbar sehr aufwendig, was unter anderem damit zu tun hatte, dass wiederholt die Datenschutzerklärung von Ricardo in den letzten 7 Jahren angepasst wurden und dann natürlich dazu führten, dass der EDIP jedes Mal aufgrund dieser dann neueren Datenschutzempfehlung wieder neu beginnen musste, seine Sachverhaltsabklärung zu machen. Ohne ein Geheimnis verraten zu wollen aus der Anwaltsarbeitsweise, aber es ist durchaus ein bewährtes Mittel, um, ich sag's mal so, die Arbeit des EDIP jedenfalls möchte nicht sagen torpedieren, aber zu erschweren. Ne?
Dann sage ich das. Das sieht sehr nach Torpedieren aus. Man verschiebt einfach immer wieder mal das Ziel, kurz bevor der andere ankommt, sagt, nein, jetzt musst du da hinlaufen.
Genau, ist so ein bisschen Hase- und Igel-Spiel, immer wenn der, wahrscheinlich war es so, immer wenn der EDIRP dann fast fertig war und sicherlich dann auch mit den Parteien so im kooperativen Zusammenwirken einen Hinweis gegeben hat, wir wären dann mit der Abklärung soweit, kommen die um die Ecke, machen eine neue Datenschutzerklärung und sagen, ha, jetzt aber alles ganz anders. Also insofern, es ist wohl nicht nur dem EDIRP zuzuschreiben, dass so ein Verfahren oder das Verfahren so lange dauerte.
Ach, meine heile Weltvorstellung geht in Brüche.
Ja, es ist auch wirklich, wirklich mühsam zu lesen, dass der halbe Bericht sich nur damit befasst, wann welche Datenschutzerklärung geändert wurde und was dann da drinnen steht. Also, so. Das Verfahren konzentrierte sich, oder das Verfahren des EDIRP konzentrierte sich insbesondere auf die Weitergabe der Ricardo-Nutzerdaten an die TX Group und deren Verwendung und Verknüpfung mit Daten aus weiteren Quellen aus den anderen TX-Gruppen zum Zwecke natürlich der zielgerichteten Werbung. TX sagt in seiner Stellungnahme, nee, wir haben ja die Daten nicht nur zur Werbung, zu Werbezwecken haben wollen, sondern wir wollen auch Online-Betrug besser vorbeugen. Finde ich eine kreative Idee der Anwaltskollegen, kann man so machen. Bei Ricardo wurden halt verschiedene Daten natürlich erhoben. Logdateien, IP-Adresse, Browsertyp, Internet-Service-Provider. Bei der Registrierung, kennt ihr alle, gibt man an Postleitzahl, Ort, E-Mail, Geburtsdatum und so weiter und dann bei registrierten Kunden dann auch entsprechend die Sofortkäufe, die Gebote, die Auktionen, die Bestellungen und so weiter.
Das sind wertvolle Daten, mit denen kann man recht gute Profile erstellen.
Mit denen kann man sehr gut, Profil ist ein gutes Stichwort, hat der Datenschutzbeauftragte auch so gesehen, dass das zur Profilerstellung dient. Und diese Daten wurden weitergegeben an verschiedene Unternehmen oder ausgetauscht mit verschiedenen Unternehmen der TX-Gruppe. So ein bisschen, damit ihr so eine Vorstellung, Berner Oberland Medien, Tamedia Escape AG, Tamedia Verlag, Finanz- und Wirtschafts AG, Digital Ad Service AG, Homegate AG, Immostreet, Starticket AG, also alles, was da irgendwie zur TX Group dazu zählt. Aber diese Weitergabe erfolgte grundsätzlich mit pseudonymisierten oder anonymisierten Daten. Und dann gab es entsprechende technisch-organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen sollten, dass eine personenbezogene Identifizierung nicht möglich sei.
Aber bei Werbeprofilen ist es ja nicht wichtig, wie die Person heißt oder welche AHV-Nummer sie hat. Wenn er nämlich etwas kaufen will, spätestens dann gibt er die Lieferadresse und das E-Mail an, weil er will ja einen Service beziehen. Also das ist so ein Pseudo-Argument für mich jeweils.
Ja, die haben sich tatsächlich damit verteidigt, dass sie, also die Ricardo und TX Group, dass sie gesagt haben, wir haben ja gar keine Personendaten erhoben, sondern wir haben Identifikatoren benutzt, mit denen man das entsprechend die Personen, die Werbepersonen identifizieren konnte, und haben dann in der Verteidigung auch vorgetragen, es wäre ihnen natürlich mit verhältnismäßigem Aufwand nicht möglich, festzustellen, wer die dahinterstehende Person ist.
Aber das ist eigentlich ein Grundproblem, dass die aktuelle Gesetzgebung, das aktuelle Datenschutzrecht innewohnt, weil es da immer von diesem Personenbezug ausgeht. Und der Personenbezug ist eben Vorname, Name, Adresse. Das ist auch das, was du angeben musst, wenn du überhaupt ein Datenauskunftsbegehren stellst. Gerade im Werbeumfeld, bei einer Manipulation, kommt es überhaupt nicht darauf an, ob der entsprechende Algorithmus dann weiß, ob es jetzt tatsächlich der Sven Kohlmeier ist, sondern er möchte einfach die Person wiedererkennen, er möchte ein Profil machen können und er möchte auf sie einwirken können. Und da findet meines Erachtens die Persönlichkeitsverletzung statt oder die Einwirkung statt und da muss ich eine Möglichkeit zur Handhabe haben. Und es ist aber tatsächlich so, dass eben das Datenschutzgesetz auf diesen Personenbezug aufsetzt. Und da haben wir wahrscheinlich in der Gesetzgebung eine Lücke.
Also da sieht man noch ab und zu im Gesetz, dass neue Trends, neue Möglichkeiten, bis die in der Gesetzgebung sauber abgebildet ist, kann es Jahre bis Jahrzehnte gehen.
Die Diskussion führt ja dann auch jetzt, führt ja auch die Betroffenen, die halt sagen, wir sind ja gar keine Personendaten im Sinne des Gesetzes. Der Datenschutzbeauftragte sieht es naturgemäß anders. Also der macht dann in der Stellungnahme eine sehr schönen Versuch, die datenschutzrechtliche Beurteilung so runter zu subsumieren, so juristisch, und hat dann halt auch bei Personendaten, sagt er, Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen, soweit so klar, steht so auch im Gesetz drinne, und zitiert dann aus der Botschaft: Bestimmbar ist eine Person, wenn sie zwar allein durch die Daten nicht eindeutig identifiziert wird, aus den Umständen, das heißt im Kontext einer Information, aber auf sie geschlossen werden kann. Und da müsse man dann halt eine, er sagt so, extensive Auslegung vornehmen, der ich sicherlich folgen möchte. Ne? Also Personendaten ist halt nicht nur Geburtsdatum, Name, AHV-Nummer, Kfz-Kennzeichen, sondern wenn du einen anderen Schlüssel dafür verwendest und daran identifizierbar bist und daran wird es geknüpft, dann dürfte es ein Personendaten sein. Aber die Beteiligten streiten sich genau um diesen Punkt, und möglicherweise ist ein Fehler des Gesetzes oder ein Makel des Gesetzes, dass man da nicht, ich sage jetzt mal, klarer, vielleicht sich auch klarer an der DSGVO orientiert hat, und zu sagen, alles irgendwie mit Personenbezug ist halt Personendaten und fällt da drunter. Ne? Dann hast du diese Diskussion erstmal nicht.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob die DSGVO da klarer oder besser gewickelt ist.
Ja, die ist da, würde ich einschätzen, dass die Auslegung deutlich restriktiver ist, und auch, also da würde sicherlich der EuGH sich auf so eine Spielwiese nicht einlassen und sagen, also das Datum hast du, also Geburtsdatum hast du nicht gespeichert, du hast ein Identifikationsmerkmal gespeichert, mit der du die Person identifizieren kannst, und das wäre kein Personendatum. Ich glaube, der EuGH würde da sich so eine Spielchen macht ja nicht mit. Geht genau um diesen Punkt. Der Datenschutzbeauftragte sagt hier, der vorliegende Personenbezug ist ja da über die Identifikatoren, und die TX-Group hätte sogar die Möglichkeit zur Reidentifikation, nämlich für den Fall, da ist der relativ klug, für den Fall, dass wir Betrug aufdecken wollen, wollt ihr doch den Betrug, also insofern muss es euch ja für mit verhältnismäßigem Aufwand möglich sein, da entsprechend wieder zu wissen, wer ist die Person. Also dann hat er klug gemacht, kommt dann im Ergebnis dazu, dass er sagt, hier ist eine Verletzung der oder ein Verstoß gegen die Bearbeitungsgrundsätze, da plattformübergreifendes Tracking stattfindet, irreführende Kommunikation über Zwecke der neu eingeführten Datenverarbeitung, intransparente und nicht nachvollziehbare Informationen über Datenbearbeitung und die Widerspruchsmöglichkeit. Die TX Group sieht es naturgemäß natürlich anders. Die sagt, es gibt ein legitimes Interesse, die Plattform sei ja kostenfrei und ist auf allen Namen aus Werbung angewiesen. Deshalb so ein typisches Argument, was wir auch schon diskutiert haben. Deshalb müsse man da entsprechend das Tracking machen. Dann die Auswirkungen des Trackings für die Privatsphäre seien ja gering. Und Alternativen, zum Beispiel kontextbezogene Werbung, sei zwar geprüft worden, aber wäre kein verhältnismäßigeres Mittel und deshalb verworfen worden. Und die EDOP-Argumente sollen nicht durchgreifen. Der EDOP sagt, nö, Datenweitergabe stellt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar, und die ausdrückliche, ist spannend, die ausdrückliche Einwilligung sei erforderlich bei der Bearbeitung von Persönlichkeitsprofilen, weil es da nämlich auch andere Auffassungen, jedenfalls nach dem Gesetzestext, gibt, wann eine ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist und wie die aussieht. Nachdem dieser Bericht, der ist jetzt vor in diesem Monat veröffentlicht worden, nachdem dieser Bericht veröffentlicht wurde, gab es natürlich auch eine Reaktion, und zwar eine Reaktion des Anwaltskollegen Dr. David Vassella, der aber darauf hinweist, dass er die TX Group vertreten hat. Er hatte erst letztens eine Auseinandersetzung mit dem EDIP, und zwar die Galaxus-Gruppe hatte ja auch einen kleinen streitige Auseinandersetzung mit dem EDIP. Und der macht dann, der David Vassella stellt natürlich dann diesen Bericht, sich diesen Bericht und bringt erstaunliche Argumente, die sicherlich zutreffend sein dürften. Erstens sagt er, die Sachverhaltsabklärung ist im Jahre 2017 begonnen worden und damit nach altem Datenschutzrecht durchgeführt worden. Das könne man jetzt aber natürlich nicht mehr mit Empfehlungen nach dem neuen Datenschutzrecht verknüpfen. Und die Frage ist, ob und inwieweit man es dann überhaupt noch beklagen kann. Zweitens, ist er völlig anderer Auffassung, was den Begriff des Personendatums betrifft. Denn er sagt, wenn man einen Identifikator benutzt, sei das zu extensiv ausgelegt. Da sagt er wörtlich zu dieser extensiven Auslegung. Das ist falsch. Er muss ausgelegt werden, aber nach den üblichen Auslegungsmethoden und nicht irgendwie extensiv. Hatten wir gerade diskutiert. Kann man höchstwahrscheinlich so oder so sehen. Ist vielleicht, wäre schön gewesen, wenn man sich darüber nicht streiten muss, wann, ob ein Personendaten vorliegt oder nicht. Und dann äußert er sich da der dezidiert zu den entsprechenden Empfehlungen. Also der Datenschutzbeauftragte hat diverse Empfehlungen abgegeben. Der David Vassella sagt, dass was bleibt, so ein Stück weit eine Beschwerde, dass die Verfahrensdauer außerordentlich lang gewesen wäre. Dann hatten wir schon diskutiert, dann dass der Umgang des EDIP mit dem Datenschutzrecht zu freizügig sei und der EDIP die etablierte Lehre und Rechtsprechung ignoriert.
Ja, so viel etablierte Lehre und Rechtsprechung gibt es jetzt auch noch nicht nach dem neuen Datenschutzgesetz.
Aber er sagte, das sei noch vom Alten, also ja, es sucht jeder so seine Tricks und seine Griffe, um die Oberhand zu gewinnen.
Na, so etabliert war auch die, auch nach dem alten Datenschutzrecht, wohl die Rechtsprechung jedenfalls nicht, um es vorsichtig zu sagen. Ne? Also so viel Rechtsprechung hast du nicht gehabt, insofern, und eigentlich hat bis zum 1. September 2023 auch wahrscheinlich nicht so wirklich jeder sich mit Datenschutz befasst. Oh. Dann sagt David Vassella noch, also sehr interessant so in der Auseinandersetzung. Zu oberflächlich ist auch die Auseinandersetzung mit dem maßgeblichen Sachverhalt. Also der sagt dem EDIP, du hast zu oberflächlich dich mit dem Sachverhalt befasst. Und dass der EDIP der Transparenz zu viel Gewicht beimisst. Damit hätte er grundsätzlich recht, aber man müsse doch auf die Selbstverantwortung der betroffenen Person abstellen. Dazu muss man den Betroffenen aber nicht Unfähigkeit unterstellen, sich in den Datenschutzerklärungen zurechtzufinden, die vielleicht auch etwas komplexer sind. Und wenn Betroffene etwas nicht verstehen in den Datenschutzerklärungen, sollten sie einfach nachfragen. Das Unverständnis einzelner Personen mag eine Untersuchung des EDIP auslösen, ist aber kein Beleg für einen Rechtsmangel.
Aber du hast ja gar keine Möglichkeit. Und du kannst ja, das Einzige, was du machen kannst, ist die Datenschutzerklärung zu lesen und dann entweder den Dienst nicht zu verwenden oder ihn trotzdem zu verwenden.
Also er sagt, zu oberflächlich sei der EDIP unterwegs, aber wenn man Datenschutzerklärungen lesen würde und AGBs und all das, also das ist ja extra so tief und kompliziert geschrieben und lange das ja niemand das überhaupt macht. Also ja, ist eine sehr kreative Formulierung, würde ich sagen.
Ja, ich finde es auch ehrlicherweise ein bisschen kreativ zu sagen, wir haben ja hinreichend informiert, also du forderst Transparenz, wir informieren in den Datenschutzerklärungen. Mir sind ehrlicherweise nur wenig Datenschutzerklärungen untergekommen, die jetzt redlicherweise in einem Bestellvorgang, wo man ja auch ein bisschen dann irgendwie schnell sein möchte, keine Ahnung. Wir können ja mal währenddessen gucken, wie lang die Datenschutzerklärung von Ricardo ist, aber die hat sicherlich ein paar Seiten. Ich bin Jurist und ich verstehe sicherlich auch nicht auf den ersten Blick alles, was da drinnen steht. Nun kommen wir zu Tyrannei. Interessanterweise und zufälligerweise, nachdem dieser Bericht veröffentlicht wurde, gibt es im Nationalrat ein Postulat, eingereicht von Philippe Nandermont. Der sagt mit der Überschrift die Tyrannei des Datenschutzes stoppen und möchte mit dem Postulat erreichen, dass der Bundesrat beauftragt wird, für Erleichterung in der Datenschutzgesetzgebung oder Erleichterung in der Datenschutzgesetzgebung vorzulegen. Die extensive Auslegung der Gesetzgebung müsse verhindert werden. Er begründet es damit, dass es schon jetzt zahlreiche Verbote gibt, zum Beispiel die sehr praktische Anwendung wie WhatsApp zu nutzen. Und der Datenschutz führt manchmal zu absurden Anforderungen an Unternehmen, zur Beschaffung von Daten, die gar nicht vertraulich sind, oder die ewigen Cookies, die das Surfen im Internet so anstrengend machen. Weiter begründet er sein Postulat damit, dass es ein klares Innovationshemmnis ist und, ob im Bereich des Datenschutzes nicht Zu guter Letzt kann man sich vor dem Hintergrund der aktuellen Ausgabenkürzung fragen, ob im Bereich Datenschutz nicht erhebliche Einsparungen gemacht werden könnten.
Ja, das ist so in der Diskussion jeweils auf der gleichen Höhe gewesen wie das Militärbudget oder das Straßenbudget und dann das Daten. Nein, also.
Ja, da ist also tatsächlich sicherlich also zu sagen, also wir lassen uns
Philippe Nantamon hat seinen Ruf. Mehr sage ich dazu nicht.
Ja, und zumal es ja gar keinen großen Spielraum besteht. Also wir sind ja auch irgendwie im europäischen Kontext eingebunden. Es gibt da ja auch, wir müssen ja auch den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission spielt ja da auch rein, dass wir eben einen Datenschutz in der Schweiz haben, der dem Europäischen ebenbürtig ist, damit auch die Daten frei über die Grenze zwischen der Schweiz und EU hin und her wandern können, und das würde ja alles auf dem Spiel stehen, zumal wir eigentlich jetzt gerade im Unterschied zur DSGVO eher ein wirtschaftsfreundliches Datenschutzgesetz haben, wie es ja auch Martin hat ja auch dann gleich Bezug genommen auf diesen Vorstoß von Philippe Nantamon und das ja auch nochmals festgehalten, dass eben die Schweiz, ich würde mal sagen, wenn wir nochmals wirtschaftsfreundlicher werden und uns von der DSGVO entfernen in der Wirksamkeit, dann könnte es durchaus sein, dass dieser Angemessenheitsbeschluss ins Trudeln gerät.
Kommt sicherlich darauf an, wie die Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz laufen.
Natürlich, das ist am Ende des Tages ist es ein sehr politischer Entscheid.
Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
Ja, also du, ich teile diese Auffassung, dass das DSG wirklich aus Erfahrung mit der DSGVO wirklich freundlich ist. Du hast als Unternehmen sicherlich ein paar Anforderungen, die du erfüllen musst, aber weit davon entfernt von dem, was du mit der DSGVO machen musst, Einwilligungserfordernisse und so weiter. Du hast als Unternehmen ja kaum ein Risiko, hier einer strafrechtlichen Buße oder strafrechtlichen Verurteile entgegenzulaufen, weil du ja nur vorsätzliches Handeln bestrafst. Also auch das ist weit entfernt vom von der DSGVO. Und wenn man so die Frage, dass wir diskutieren hier immer die Frage des effektiven Rechtsschutzes in den USA. Unsere Zuhörer können uns ja mal sagen, wie effektiv sie Rechtsschutz ersuchen konnten, nach dem neuen DSG dagegen gegen irgendjemanden vorzugehen, weil die Auskunftspflicht verletzt wurde, weil Auskünfte nicht erteilt wurden, weil Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorliegen. Nach meiner Erfahrung faktisch kaum möglich, was einfach an den Kosten liegt, muss man mal deutlich sagen. Auch das ist anders als in der DSGVO, wo wir da Rechtsprechung haben, und da hast du recht, Kira. Also da glaube ich, sollte man aufpassen, sich nicht zu verrennen, den Eindruck zu erwecken. Lass uns mal noch weniger Datenschutz machen, weil dann könnte...
Lass uns den Tyrannen loswerden.
Und das kopieren wir dann mit den Abo-Modellen von Funktionen im Steamer, die man dann gleich auch noch auswerten kann für Profilbildungen und Betrugsermittlungen. Es wird schön.
Ja, Martin Steiger sagt ja, also er hält es nicht für wahrscheinlich, dass das Postulat durchkommt und auch also aus politischen Gründen der Angemessenheit wegen gegenüber der EU sollte es wahrscheinlich auch nicht durchkommen. Könnte schwierig sein mit einem Angemessenheitsbeschluss.
Machen wir noch das dritte Thema. Da geht es um den Schweizer Bericht zur Chatkontrolle. Ich habe mir den etwas genauer angeschaut, und zwar genauer gesagt ist das ein Bericht, den hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement verfasst zu Handen des Bundesrates und des Parlaments, und der wurde nun gerade aktuell zur Kenntnis genommen. Und zwar geht dieser Bericht zurück auf eine Motion von Judith Bellesch. Sie hat diesen Vorstoß im November 2022, respektive etwas früher eingereicht. Die Stellungnahme des Bundesrats kam im November 2022 und hat da eben dann einen Bericht zur Chatkontrolle der EU in Aussicht gestellt, und zwar insbesondere zu Untersuchungen, was die Auswirkungen auf die Schweiz und die Personen in der Schweiz sind. Die Motion trägt dann auch den Titel Chatkontrolle, Schutz vor anlassloser dauernder Massenüberwachung. Der ganze Ursprung ist eben diese Chatkontrolle, Und die stammt oder die soll eingeführt werden mit einer Verordnung zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Und in dieser Verordnung, die eingeführt werden soll, und wo ja die, da haben wir auch schon ja darüber berichtet, die, das geht hin und her und es gibt aktuell keine Einigung, weil es eben sehr, sehr weitreichende Überwachungsmaßnahmen darin hat, eben unter anderem diese Aufdeckungsanordnungen, und das ist eben die Chatkontrolle, wo es darum geht, dass die Chats von allen Personen trotz Verschlüsselung überwacht werden können und das in Form von, dass die Nachrichten überprüft werden, bevor sie verschlüsselt werden, also auf den Geräten selber, und da entsprechend die Dienste, wenn man so möchte, Hintertüren einbauen müssen. Daher also diesen Bericht, und so als Nebenwerk gibt es auch weiter, also bevor ich jetzt auf die konkreten Auswirkungen komme, die da festgestellt werden, lässt sich noch sagen, dass der Bericht auch andere interessante Informationen drin hat, also beziehungsweise er fasst auch sehr schön zusammen, welche Vorstöße und Berichte, dass es bereits zum Thema gibt, und das sind eine ganze Menge, das war mir auch nicht bewusst, wie viel das es da in den letzten Jahren alles gegeben hat, was da schon alles beantwortet und bearbeitet wurde. Und dann gibt es auch noch ein paar interessante Dinge, und zwar werden da ein paar Gremien beschrieben, die waren mir auch noch nicht bekannt bis anhin, und zwar gibt es zum Beispiel in der Schweiz eine NEDIG, das ist eine Netzwerk Ermittlungsunterstützung Digital der Kriminalitätsbekämpfung, und das ist ein Gremium der kantonalen Polizeikommandantinnen und Kommandanten. Da geht es darum, das Erkennen und Verfolgen von Delikten im Internet zu besprechen und zu koordinieren. Und das findet doch immerhin, also da gibt es strategische und operative unter Gremien, und das Operative, das trifft sich doch tatsächlich zweimal pro Monat, damit sich eben diese Cybercrime-Kompetenzzentren sowohl des Bundes und auch der Kantone sich zu den Hintergründen und den Delikten austauschen kann. Dann auch noch ein Gremium, das kannte ich bis jetzt auch nicht, das nennt sich Cyberboard, und das ist eine Zusammenarbeitungsplattform der Strafverfolgungsbehörden und auch der Geheimdienste, und auch hier sowohl auf Stufe Bund wie auch auf den Kantonen, die sich hier zum Thema austauschen, wo es darum geht, eine effizientere Kriminalprävention und eine bessere Verhinderung von Cyberkriminalität zu ermöglichen. Und dann auch hier gibt es noch eine Untergruppe oder eine Erweiterung, das nennt sich dann Cybercase, und das ist ein Gremium, wo sich die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu juristischen Themen austauschen, und das findet irgendwie 2 bis 3 Mal pro Jahr unter Leitung der Bundesanwaltschaft statt. Waren euch die Gremien bis jetzt bekannt?
Also Cyberboard, das habe ich schon gehört, und jetzt, als du es erklärt hast, ist es mir in den Sinn gekommen, die anderen beiden auch nicht. Aber schlussendlich ist es auch gut, dass die verschiedenen Behörden sich untereinander austauschen, weil sonst heißt es immer, die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Also wenn die Stadt Bern alles neu erfinden muss, was in der Stadt Zürich vielleicht schon bekannt ist, wäre das ja auch eine große Verschwendung von Ressourcen. Und die Schweiz ist ja sehr subsidiaritär aufgebaut. Also man möchte möglichst viel möglichst weit unten machen. Und umso stärker braucht es diese Austauschgremien. Also ich bin ja in der Stadt Opfikon in der Exekutive, jetzt mehr in der Gesundheit drin. Und auch da gibt es verschiedene Austauschgremien, dass zum Beispiel die Leiter der Pflegeheime miteinander reden. Ja, vielleicht ist dort mal eine rechtliche Frage offen, die einander schon abgeklärt hat.
Ja, es ist natürlich teilweise wie folgerichtig, dass es entsprechende Gruppen und Treffen und Gremien gibt. Und dennoch ist es immer mal wieder interessant, wenn man genauso in solchen Berichten darauf stoßt, wie sie dann wirklich konkret aufgestellt sind, welche Namen sie sich geben und so weiter, um da etwas ein Verständnis für die ganze Sache zu kriegen. Gut, soweit auch irgendwie eher jetzt zur Einleitung. Und dann, was jetzt wirklich spannend ist und was ja auch Judith Bellesch gefordert hat, was jetzt eigentlich diese Chatkontrolle, also wenn dann diese Verordnung in Kraft treten sollte in der EU, für Auswirkungen auf die Schweiz und auf die Personen in der Schweiz haben könnten. da ist es nun mal sicherlich so, dass ja dieser Verordnungsvorschlag dann oder diese Verordnung, wenn sie in Kraft sein sollte, dann ja auch anwendbar sind für Unternehmen und Dienste, die nicht in der EU angesiedelt sind, aber sich eben an Personen in der EU richtet und dies eben, ja, wie gesagt, unabhängig von ihrem Niederlassungsstandort. Also das heißt, dass dann ein Threema zum Beispiel davon betroffen sein würde, so sie denn ihren Dienst nicht für Leute in der EU einstellen würde. Das mal, was die Unternehmungen betrifft und dann natürlich auch die Personen, die entsprechende Dienste nutzen. Also wenn der Dienst jetzt einer Chatkontrolle unterliegt, sind wir unter Umständen als Personen in der Schweiz davon betroffen oder spätestens halt dann, wenn wir mit Leuten diskutieren in diesen Chats, sei das 1:1 oder auch in einer Gruppe drin, wo dann mindestens eben eine Person sich in der EU befindet und dann entsprechend diese Überwachung stattfindet. Dann gibt es aber noch zwei weitere interessante Punkte. Und zwar einerseits wird festgestellt, dass diese Aufdeckungsanordnung, also die Aufdeckungsanordnung, das ist eben die Anordnung, dass eine Chatkontrolle überhaupt bei einem Dienst stattfindet, dass diese angefochten werden können, und zwar nicht nur von den Diensten selber, sondern eine solche Anordnung kann auch von den betroffenen Nutzerinnen und Nutzern angefochten werden. Das heißt, dass eine solche Anordnung öffentlich sein muss, also die Information muss dann zugänglich sein und entsprechend, das ist eigentlich auf der positiven Seite zu verbuchen, ist eigentlich klar, welche Dienste jetzt tatsächlich von einer solchen Chatkontrolle betroffen sind und umgekehrt aber auch welche nicht. Und das heißt dann natürlich auch für Leute, die sich der Überwachung entziehen möchten, aus welchem Grund auch immer, wissen dann natürlich auch ganz genau, welche Dienste sie nutzen können und welche nicht. Und entsprechend dürfte dann natürlich auch eine Ausweichbewegung stattfinden, wenn entsprechend Informationen, Dokumente getauscht werden sollen, die eben dann nicht durch die Chatkontrolle auffallen sollen. Und dann die zweite Feststellung ist, dass es im Strafgesetzbuch einen Artikel gibt, einen Artikel 271, und nach dem wird bestraft, wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beamten zukommen. Also das heißt, wenn jetzt ein Dienst in der Schweiz laut diesem Artikel eben eine solche Kontrolle vornimmt, eine Chatkontrolle ausführt und diese eben für einen fremden Staat und es ist eben eigentlich eine behördliche Aufgabe, dann ist das strafbar nach diesem Artikel 271 Ziffer 1 und würde da entsprechend dann zu einem Dilemma führen, dass eben auf der einen Seite diese Firma nach dieser EU-Verordnung verpflichten würde, solche Chatkontrolle zu machen und auf der anderen Seite würden sie sich strafbar machen, laut dieser Artikel aus dem Strafgesetzbuch. Jetzt noch etwas einschränkend dazu. Es gibt dann zusätzlich noch ein Übereinkommen des Europarats über die Cyberkriminalität. Das nennt sich dann Budapest-Konvention. Wir haben hier auch schon mal im Netzpodcast darüber gesprochen. Und hier gibt es Bestimmungen, die es vereinfachen, Daten zwischen Ländern auszutauschen, um die Strafverfolgung zu vereinfachen. Und hier gibt es einen Passus, der es wiederum ermöglicht, solche Daten auszutauschen, wenn der betroffene Dienst, so verstehe ich das zumindest, die Bestimmung freiwillig zustimmt und die Daten zur Verfügung stellt. Also das würde dann wiederum etwas im Gegensatz zum Artikel 72 Ziffer 1 stehen. Der Bericht lässt es jetzt aber offen, was jetzt dann am Ende des Tages tatsächlich schwerer wiegt, respektive zum Zuge kommt, und lässt es auch dann offen, was jetzt wirklich die Konsequenz dann tatsächlich ist, und stellt auch nochmals in Aussicht, dass es ja eben so ist, dass sich gerade in diesem Bereich ja viele Veränderungen ergeben, dass der Datenaustausch eher ermöglicht wird, dass es ja da international mehr und mehr Abkommen geben wird und auch diese Budapest-Konvention auch immer wieder überarbeitet wird und es da neue Möglichkeiten gibt. Also das Ganze ist also in den Auswirkungen teilweise eher klar, und aus der anderen Seite wird man dann eher sehen müssen, wie sich dann das zum Zeitpunkt vom Inkrafttreten einer solchen allenfälligen Verordnung dann wirklich auswirkt. Dann noch ein Punkt, auf den Artikel eingeht oder den festhält, ist das Gerichtsurteil. Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und zwar der Fall Podchasov versus Russland. Wir haben hier im Podcast auch schon mal darüber besprochen. Da geht es darum, um die Speicherung der Internetkommunikation, und zwar von Inhalt und der Metadaten. Und was da aber jetzt in diesem Fall wirklich wichtig ist, ist, dass das Urteil festhält, dass die Verpflichtung, verschlüsselte Daten zu entschlüsseln, in jedem Fall unverhältnismäßig sei. Also das heißt dann, wenn jetzt eine solche Verordnung in Kraft treten würde, wenn sie nicht vom EuGH kassiert würde, dann hätte sie mindestens vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wohl kein Bestand.
Wenn wir das noch erleben werden.
Wenn wir das noch erleben werden, das ist genau das Problem. Also mein Tipp bis anhin wäre gewesen, dass es auch vor dem EuGH keinen Bestand haben wird, und der EuGH urteilt ziemlich schnell. Also da ist ein Urteil, also da ist der Instanzenzug schon sehr schnell, bis man überhaupt da ist, und der EuGH urteilt dann auch schnell. Aber du hast natürlich komplett recht. Wenn der EGMR urteilen muss, dann dauert das, gelinde gesagt, ewig. Wir warten ja auch seit 2019 auf das Vorratsdaten, auf das Urteil bezüglich der Beschwerde zur Vorratsdatenspeicherung.
Ja, aber es ist doch schon mal schön, dass dieser Grundsatz, die Verpflichtung, verschlüsselte Daten zu entschlüsseln, sei in jedem Fall unverhältnismäßig. Das ist eine relativ starke Formulierung.
Ja, wir hatten aber bei der Urteilsbesprechung von dem EGMR, also der ist sicherlich total wichtig, so, ne, aber am Ende des Tages halten sich die Staaten nicht so sehr daran, wenn man so, aber ob und wie die Chatkontrolle kommt, wird man mal sehen. Aber der Bericht zeigt ja offenbar auch, dass unabhängig von Chatkontrolle hinreichend Abkommen bestehen, um sich da über kriminelle Machenschaften und so weiter auszutauschen.
Ja, ja, aber natürlich halt eben nicht eine Chatkontrolle insofern, dass man halt in die verschlüsselten Chats reinschauen kann und da entsprechend diese Überwachungsmaßnahme auch noch zusätzlich hat. Aber es ist schon so, aber es zeigt auch etwas irgendwie, na, ich will jetzt nicht sagen, wie absurd die Diskussion ist, aber es geht etwas in diese Richtung. Wenn wir eigentlich sehen, jetzt streiten sich da die Mitgliedstaaten irgendwie seit Monaten und Jahren um diese Chat-Kontrollen, ob wir das machen und wie wir das machen, ob das zulässig ist und überhaupt. Und am Ende des Tages kann man eigentlich schon sagen, nein, sie ist nicht zulässig. Und zwar auch auf gerichtlicher Art, jetzt nicht nur irgendwie, weil wir das jetzt auf eine grundrechtliche Perspektive, eine zivilgesellschaftliche Perspektive, oder natürlich auch Judith Beleisch hat das auch in einer wirtschaftlichen Perspektive so gesehen, sondern dass man da auch ziemlich sicher sein kann, dass das eben vor den höheren Gerichtsinstanzen nicht Bestand haben wird. Und eigentlich die ganze Debatte eigentlich wahrscheinlich für nichts ist.
Ja, aber so funktionieren ja politische Prozesse. Da wird halt ein Gesetz, wir haben Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrolle, sind ja alle diese gleichen oder gehen in eine ähnliche Richtung, diese Überwachungsmaßnahmen. Das ist halt maximal populär in der Bevölkerung, zu sagen, wir kriegen die Straftäter im Internet, dann machen die so ein Gesetz, wird am Ende des Tages kassiert und der Politiker kann sagen, ja, wir haben es ja probiert. Also
ja, es ist sicherlich oft so, aber jetzt gerade bei der Chatkontrolle glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt, sag jetzt mal, der politische Wind oder irgendwie die Gesellschaft ist, die da jetzt nach mehr Maßnahmen schreit, sondern dass das eigentlich sonst, das ist ja auch dokumentiert, vor allem Lobbyismus ist, die uns eigentlich in diese Sackgasse gebracht haben. Aber sehr oft bei Überwachungsmaßnahmen ist es natürlich so, dass sich irgendwie keine Sicherheitspolitiker irgendwie vorwerfen lassen will, sie hätte nichts gemacht für Anführungszeichen mehr Sicherheit.
Ja, die, wenn ich es jetzt richtig nachvollziehe, Ungarn will ja diese Chat-Kontrolle haben, also das scheint auch in der EU durchaus eine politische Richtung zu geben, wer möchte mehr Überwachung haben und wer möchte weniger haben. Wenn man sich die ungarische Regierung anschaut, wo die politisch steht, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, also offenbar ist die jetzt gerade bei den Ministertreffen, gibt es da weiterhin Vorbehalte.
Also es gibt den Begriff des Overton Windows, also Fenster, was so gesagt werden, gedacht werden kann, und natürlich mit solchen Diskussionen versuchen natürlich die Politiker das dorthin zu schieben, wo sie es gern haben, und ich sage jetzt mal böse gesagt, das machen wir als digitale Gesellschaft auch. Wir wollen Themen aufs Tapet bringen und klar sagen, hey, nein, da müssen wir den Staat einschränken oder da müssen wir die Zivilgesellschaft mehr in den Fokus. Man versucht immer wieder dieses Fenster in der Mitte ist das, was jeder völlig normal findet, und den Rändern ist das, was man gerade so noch sagen kann, bevor man ganz schräg angeschaut wird. Also dieses Battle findet natürlich schon ewig statt. Das ist das, was Propaganda darauf abzielt. Und von dem her ist es für mich eben schon gut, dass ihr jetzt da dieses Gericht sagt, hey, nein, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln, das ist unverhältnismäßig. Also man muss das Thema immer wieder präsent machen. Die Leute dürfen es nicht vergessen, weil wenn viele Leute das nicht mehr im Kopf haben, dann kann man in einer Untergruppe dieses Fenster verschieben und dann mit der richtigen Propaganda nach oben kochen und plötzlich finden alle, ah ja, ja okay, dann ist das jetzt das Normale. Dann ist das jetzt halt so, dass wir überwacht werden. Also darum ist ja gerade so wichtig, dass die Transparenz herrscht, dass man über Themen redet etc.
Gut, ich würde meinen, dann hätten wir diesen Bericht auch zur Genüge angeschaut und besprochen. Ich würde mir noch Kurznachrichten und Fundstücke machen.
Gerne, und ich darf wieder anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, falls ihr Online-Medien konsumiert in der Schweiz, besteht eine gewisse Chance, dass ihr den Login-Anbieter onelog.ch benutzt. Vielleicht seid ihr dessen auch gar nicht bewusst, dass ihr den nutzt, aber der hat doch etwa 30, 40 Medienhäuser angeschlossen und der wurde gehackt. Und zwar so, dass selbst heute noch, also 31. Oktober, auf der Webseite des Anbieters selbst steht, dass der Service im Moment nicht genutzt werden kann. Und wir haben euch in den Shownotes zwei, drei Berichte dazu verlinkt.
Da ist ja der Name OneLog Programm für die Hacker, oder? Hat sich der Hacker auch gedacht.
Marketing funktioniert auch bei den bösen Menschen.
OneLog benötigt OneHack.
Da muss man überlegen, wie man sich nennt, um die Hacker nicht anzuziehen. Kommen wir jetzt noch zu einem rechtlichen Thema, wo man auch aufpassen muss, hat auch was mit Anziehen zu tun, der Verwertbarkeit von Bankomat-Kamerabildern bei Verkehrsdelikten. Da gab es eine Entscheidung des Bundesgerichts, wo private Aufnahmen aus einem Bankomaten verwendet wurden, um den Beschwerdeführer zu identifizieren. Das Bundesgericht sagt, damit dürfte die rechtmäßig erstellte private Videoaufnahme, auf der das Fahrzeug des Beschwerdeführers in unmittelbarer Nähe des Bankomaten ersichtlich ist, für die Personenidentifikation verwertet werden. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab. Also Obacht, wenn ihr mit dem Auto zum Bankomaten fahrt.
Und dann noch den dritten Hinweis. Und zwar ist das eine Sache, die sich in Deutschland gerade abzeichnet. Und zwar geht es darin, den Hacker-Paragraphen, den es in der Schweiz gibt, aber eben auch in Deutschland in ähnlicher Form gibt, abzuschwächen. Und zwar dahingehend, dass Sicherheitsforscher, die im gesellschaftlichen Interesse Schwachstellen finden und melden, dass die sich nicht mehr strafbar machen. Und das ist ja eigentlich eine Forderung, die wir in der Schweiz auch stellen.
Kommen wir noch zu den Veranstaltungen oder in diesem Fall zu einer Veranstaltung. Am Donnerstag, 21. November, findet der nächste netzpolitische Abend statt. Das Thema ist Datenethik in der Schweiz. Wir haben drei Experten einladen können. Das ist Cornelia Diethelm, Niki Böhler und Veronika Ludwig. Der Anlass findet wie gewohnt im Karl der Grosse in der Stadt Zürich statt. Start ist um 19 Uhr. Alle weiteren Details auf unserer Webseite digitale-gesellschaft.ch. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.